Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Christoph Heinemann, guten Abend. Wir blicken in den Nahen Osten. Israelische Soldaten haben die Grenze zum Libanon überschritten. Wir berichten. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte dazu:
Israel hat wie jedes Land auf der Welt das Recht und auch die Pflicht, seine Menschen zu schützen und sich gegen Terrorismus zu verteidigen. Ebenso deutlich ist, dass man sich dabei ans humanitäre Völkerrecht halten muss und wir seit einem Jahr auch nonstop alles dafür getan haben, dass es nicht zu einem regionalen Flächenbrand kommt.
Und weitere Informationen dazu auch in unserem Podcast Deutschlandfunk, der Tag. In Paris hat der neue Premierminister Michel Barnier das Programm seiner Regierung vorgestellt und das Bundesverfassungsgericht hat die Befugnisse des Bundeskriminalamts beim Sammeln und Speichern von Daten eingeschränkt. In unserem Hintergrund ab 18.40 Uhr Streit um den Görlitzer Park in Berlin, wie sich Großstädte sicherer machen lassen. Die Adjektive erinnern an Diplomatie, das Substantiv nicht. Von begrenzten und gezielten Bodeneinsätzen spricht die israelische Armee. Sie gelten der pro-iranischen Terrororganisation Hisbollah im Südlibanon. Die israelischen Bodentruppen wurden von Luftangriffen und Artillerie unterstützt. Die Regierung in Jerusalem hatte zuvor das Weiße Haus in Washington ins Bild gesetzt. Das Ziel der Operation besteht darin, dass die Menschen im Norden Israels wieder in ihre Heimat zurückkehren können, die regelmäßig aus dem Libanon unter Beschuss genommen wird. Jan-Christoph Kitzler.
Der israelische Heimatschutz hat die Sicherheitsvorkehrungen noch einmal verschärft. Auch in Jerusalem und Tel Aviv sind größere Veranstaltungen nun verboten. Hintergrund sind Meldungen, nachdem im Iran Vorbereitungen für einen Angriff auf Israel laufen. Informationen dazu stammen auch aus den USA, die ihre Truppenpräsenz in der Region noch einmal verstärkt haben. Bereits Mitte April hatte der Iran einen Angriff auf Israel mit Raketen und Drohnen gestartet. Damals waren die Geschosse durch den vereinten Einsatz einer internationalen Allianz abgewehrt worden. Israels Bodenoffensive im Libanon läuft derweil weiter. Es gab Evakuierungsanordnungen für 20 Ortschaften im Südlibanon. In der Nacht hatte es erst heftigen israelischen Artilleriebeschuss gegeben, gleichzeitig rückten israelische Bodentruppen vor. Damit hat im Libanon eine Bodenoffensive begonnen, die Israels Armee als begrenzt und gezielt bezeichnet. Die Armee veröffentlichte die markigen Worte eines Generals, der an der Front zu seinen Soldaten sprach. Wir haben das große Recht, hier im Norden Geschichte zu schreiben, so wie wir es auch im Gazastreifen getan haben. Nachdem wir bereits niederschwellige Operationen begonnen haben, werden wir heute in ein bedeutendes Bodenmanöver einsteigen und die Bürger in Sicherheit in ihre Häuser zurückbringen. Diese Angelegenheit ist wichtig, denn seit 2006 waren wir nicht mehr mit Bodentruppen im Libanon. Ich vertraue auf euch, bin stolz auf euch, ich bin stolz, in dieser Einheit zu kämpfen und sie anzuführen. Wir werden gemeinsam Geschichte schreiben. In der Nacht hatten bereits Israels und der Verteidigungsminister der USA telefoniert. Die USA unterstützen das israelische Vorgehen offensichtlich. In einem Statement aus dem israelischen Verteidigungsministerium ist von einem günstigen Zeitfenster die Rede. Amir Ohana, Parlamentssprecher der Knesset, sagte im Israel Radio: Wir wollen die Offensive weder unendlich in die Länge ziehen, noch wollen wir tief ins Landesinnere eindringen. So wie ich es verstanden habe, nehmen wir uns die Orte vor, von denen eine Gefahr auf die Bürger des Nordens ausgeht. Natürlich hoffe ich, dass es ausreichen wird, aber es ist die Pflicht des Staates Israel, nicht aufzuhören, bis wir Sicherheit wiederhergestellt haben. Das verstehen auch die Amerikaner. Die große Mehrheit der Israelis unterstützt das Vorgehen der Armee. Auch Premier Benjamin Netanyahu steht in den Umfragen besser da, seit er nicht nur erklärt, dass die mehr als 60.000 Menschen, die im Norden evakuiert sind, zurückkehren sollen in ihre Häuser, sondern seitdem die Armee auch vorrückt. Die Truppenpräsenz soll offenbar noch weiter verstärkt werden. Die Armee hat 4 weitere Reservistenbrigaden einberufen. Israel hatte seine Angriffe auf die libanesische Hisbollah vor fast 2 Wochen verstärkt und seitdem eine Reihe von Anführern der Schiitenmiliz getötet. Die Hisbollah hatte gleich nach dem Terrorangriff des 7. Oktober aus dem Gazastreifen damit begonnen, Israel mit Drohnen, Raketen und Mörsergranaten zu beschießen. Mehr als 60.000 Israelis aus dem Norden sind evakuiert. Im Libanon sind nach UN-Angaben mehr als 1 Million Menschen auf der Flucht vor den Kampfhandlungen.
Jan-Christoph Kitzler. Zum Bodeneinsatz können Sie gegen 19.05 Uhr einen Kommentar bei uns im Deutschlandfunk hören und weitere Informationen, wie gesagt, auch in unserem Podcast Deutschlandfunk der Tag, zu finden unter anderem auf unserer Seite deutschlandfunk.de. Eine Maschine der Bundeswehr mit Personal der deutschen Botschaft im Libanon ist unterdessen in Deutschland angekommen. Das Auswärtige Amt teilte mit, die Maschine aus Beirut sei am Hauptstadtflughafen BER gelandet. Steffen Wurzel.
Die deutsche Botschaft in Beirut soll trotz der Angriffe des israelischen Militärs auf den Libanon geöffnet bleiben. Die Krisenstufe für die Botschaft hatte das Auswärtige Amt schon am Wochenende erhöht, auch für die deutschen Vertretungen in Tel Aviv und Ramallah. Nicht dringend benötigtes Personal werde ausgeflogen, erklärte das Auswärtige Amt. Der Sprecher des Ministeriums, Sebastian Fischer, sagte dazu gestern in Berlin:
Wir sind momentan in einem Bereich, wo wir bei der Ausreise unterstützen, aber wir sind explizit nicht in einem Evakuierungsszenario.
Gestern Abend flog eine Passagiermaschine der Luftwaffe deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus Beirut aus. Das Auswärtige Amt spricht nicht von einer Evakuierung, sondern von einer diplomatischen Abholung. Das Flugzeug vom Typ A321 landete gegen 21 Uhr in Berlin, teilte das Bundesverteidigungsministerium mit. An Bord 111 Passagiere. Es handelte sich demnach vor allem um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Beirut, um deren Angehörige und auch um Deutsche, die in staatlichem Auftrag bei Organisationen im Libanon arbeiten, also zum Beispiel in der Entwicklungshilfe. Ebenfalls an Bord der Maschine gewesen seien Deutsche, die wegen medizinischer Umstände besonders gefährdet seien, hieß es.
Bei dem Flug, der gestern stattgefunden hat, geht es ja darum, dass Personal zurückgeholt wird, das aus dienstlichem Grund sich dort aufhält. Das ist etwas anderes als die große Zahl der Privatpersonen.
Der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Jürgen Hart. Er bezieht sich auf die gut 1.800 Deutschen, die sich nach offiziellen Angaben immer noch im Libanon aufhalten und sich auf der Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amtes eingetragen haben. Man unterstütze die Betroffenen bei der Ausreise, heißt es dazu beim Ministerium. Man verweist aber auch auf die normalen Linienflüge, die es vom Flughafen Beirut aus nach wie vor gibt.
Steffen Wurzel aus unserem Hauptstadtstudio. Sortir du bois, aus dem Wald heraustreten, sagt man in Frankreich unter anderem dann, wenn Politikerinnen oder Politiker ihre Pläne und Vorhaben offenlegen oder vorstellen müssen. Die Regierungserklärung des Regierungschefs ist ein solcher Anlass. Heute stellte Premierminister Michel Barnier sein Programm vor. Der konservative ehemalige EU-Kommissar ist zwar mit allen politischen Wassern gewaschen, er gehört aber schon lange nicht mehr der Nationalversammlung an, deren Abgeordnete schon einmal laut werden können, wenn ihnen das, was sie zu hören bekommen, nicht gefällt. Barnier verfügt über keine eigene Mehrheit im Parlament. Christiane Kess in Paris. Wohin steuert Michel Barniers Regierung?
In dieser Regierungserklärung heute wollte Michel Barnier vor allem befrieden. Er hat versucht, auf alle Blöcke in der Nationalversammlung einzugehen, also den Rechten, den Linken und auch die Parteien der Mitte. Ein wichtiges Thema waren die kolossalen Schulden Frankreichs. Michel Barnier hat gesagt, unser Land steht am Abgrund. Er hat von einem Damoklesschwert gesprochen für Frankreich und das Ziel ausgegeben, das Defizit auf 5% des Bruttoinlandsproduktes im Jahr 2025 zurückzufahren, durch weniger Ausgaben auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sollen große Unternehmen, die große Profite machen, auch dazu beitragen und die Reichsten durch einen außergewöhnlichen Beitrag, wie Barnier das genannt hat. Er hat es nicht weiter konkretisiert, aber um welche Steuererhöhungen es da gehen könnte, dürfte bald Thema werden, wenn das Haushaltsgesetz 2025 in die Nationalversammlung kommt. Er ist auf das Thema Sicherheit eingegangen, hat dazu gesagt, man solle sich den Plan während der Olympischen Spiele zum Vorbild nehmen, unter anderem mit mehr Polizisten auf den Straßen. Zur Einwanderung hat Barnier dafür plädiert, die Grenzen besser zu kontrollieren. Das sind alles Forderungen der Rechten. Der rechtsnationale Rassemblement National hat auch mal gefordert, über die Einführung des Verhältniswahlrechts zu diskutieren. Das hat Barnier auch so zugesagt, aber er musste natürlich auch auf die Linken zugehen. Bei der umstrittenen Rentenreform hat er sich dafür ausgesprochen, dass der Dialog wieder aufgenommen wird mit den Sozialpartnern und dass es gerechte und vernünftige Ergänzungen geben soll. So hat er es ausgedrückt. Den Mindestlohn will er um 2% erhöhen und er hat zugesagt, es soll keinerlei Einschränkungen geben von Rechten, die in den letzten Jahren erkämpft wurden, wie zum Beispiel die Ehe für Homosexuelle. Da hat es in den letzten Tagen die Befürchtung gegeben, da könnte daran gerüttelt werden.
Wie will Barnier ohne Mehrheit regieren?
Er setzt auf eine Kultur des Kompromisses, aber es hat sich heute schon gezeigt, das wird sehr schwer, denn Barnier muss auf wechselnde Mehrheiten setzen mit Stimmen der linken und der rechten Opposition und er muss gleichzeitig sicherstellen, dass das Mittellager der Macronisten hinter ihm steht. Das ist auch nicht einheitlich. Der eher linke Flügel tut sich zum Beispiel schwer mit dieser neuen Regierung, die ganz klar einen Rechtsruck vollzogen hat im Vergleich zur Vorgängerregierung. Aber es geht auch um so Details wie die Wirtschaftspolitik. Gabriel Attal, der jetzt Fraktionschef der Macronisten ist, zuvor Premierminister war, der hat heute in seiner Reaktion auf Michel Barnier gesagt, einerseits, wir sind bereit zur Einheit und zum Kompromiss, hat zugesagt, alles, was das Land stärker und sicherer macht, das unterstützen wir. Aber er hat auch seine bisherige Politik verteidigt, zu der zum Beispiel ganz fest gehörte, keine Steuererhöhungen. Also da könnte es auch noch Diskussionen geben.
Wie verhalten sich die Abgeordneten links und rechts der Mitte?
Das linke Bündnis Neue Volksfront möchte die Regierung stürzen mit einem Misstrauensantrag. Die Fraktionschefin Mathilde Panot hat in ihrer Reaktion auf Michel Barnier das heute auch nochmal bekräftigt. Sie hat der Regierung Barnier die Legitimität abgesprochen, weil die Linken die meisten Stimmen bei der Parlamentswahl bekommen hatten, aber auch keine absolute Mehrheit. Mathilde Panot hat gesagt, wir müssen regieren. Sie hat von der schlimmsten reaktionären Regierung gesprochen, die es gebe, von einem Verrat des Wahlergebnisses. Nun ist es so, dass die Linken die Regierung alleine nicht stürzen können, weil sie zu wenig Stimmen haben. Und entscheidend wird hier der Rassemblement National. Marine Le Pen, die Fraktionsvorsitzende, hat in ihrer Reaktion auf Barnier heute gesagt, sich einerseits konstruktiv gegeben und gesagt, wir stürzen die Regierung nicht sofort. Wir werden sie an ihren Taten messen. Sie hat gelobt, dass Barnier den Rassemblement National bisher respektiert habe, aber sie hat auch rote Linien gezogen und verlangt, dass die neue Regierung etwas für die Kaufkraft der Franzosen tut, dass die Einwanderung strenger geregelt wird und dass für mehr Sicherheit gesorgt wird.
Unser Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess aus Paris. Stühlerücken bei der NATO. Jens Stoltenberg hat sein Büro geräumt. Der Norweger macht Mark Rutte Platz. Platz für den ehemaligen niederländischen Ministerpräsidenten. Stoltenberg hatte rund 10 Jahre lang die politische Koordinierung des Bündnisses geleitet. Länger, als er selbst geplant hatte. Unser NATO-Korrespondent Klaus Remme berichtet.
Es war eine harmonische, ja freundschaftliche Amtsübergabe zwischen Jens Stoltenberg und Mark Rutte.
You have the perfect background and experience to become a great Secretary General of NATO.
Du hast den perfekten Hintergrund und die Erfahrung, um ein großer NATO-Generalsekretär zu werden, so Stoltenberg über Rutte. Und der Norweger versicherte nach mehreren Amtsverlängerungen, diesmal wirklich, ich verlasse Brüssel in wenigen Stunden.
And this time I'll keep my promise, I'm leaving Brussels in a few hours.
Im Kreis der NATO-Botschafter tauschten Stoltenberg und Rutte um 10.15 Uhr ihre Plätze. Rutte leitete dann die Sitzung und er bekam einen in Island gefertigten Holzhammer für die Konferenzleitung überreicht. Den nutzen wir nur in ganz seltenen Fällen, unterstrich Stoltenberg. Mark Rutte bekannte, er könne gar nicht warten, um loszulegen.
If any job could make me leave my home city of Den Haag, it is this one.
Wenn es einen Job gibt, für den ich meine Heimatstadt Den Haag verlasse, dann diesen, versicherte Rutte, der die NATO als langjähriger Regierungschef der Niederlande bereits gut kennt. Die NATO noch stärker zu machen, das sei eine Priorität für ihn.
To truly match our capabilities with our needs, we need significantly more defense spending.
Um Fähigkeiten und Bedürfnisse zusammenzubringen, müssen wir deutlich mehr für die Verteidigung ausgeben, warnte Rutte. Er würdigte die schon jetzt stark gestiegenen Investitionen der vergangenen Jahre, doch er weiß auch, noch immer verfehlen neuen NATO-Partner die vereinbarte Untergrenze von 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben. Auch in seinen Regierungsjahren in den Niederlanden sind die Ausgaben nur langsam gestiegen. Es hätte schneller gehen müssen, gab er heute in seiner ersten Pressekonferenz zu. Größere Unterstützung für die Ukraine und die Umsetzung der Verpflichtung vom NATO-Gipfel im Juli, die Ukraine unumkehrbar an die NATO heranzuführen, auch mit diesen Forderungen steht Rutte in der Kontinuität seines Vorgängers Stoltenberg. Wie schwierig das wird, hängt auch vom Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen im kommenden Monat ab. Ob er sich diesbezüglich Sorgen mache, wurde er gefragt.
I'm not worried. I know both candidates very well. I will be able to work with both
Whatever is the outcome of the elections, and of course I cannot vote, so we'll see what happens.
Nein, ich kann mit beiden Kandidaten gut zusammenarbeiten. Warten wir das Ergebnis ab, beruhigte Rutte. Und mehrfach verwies er darauf, dass vor allem Donald Trump für die massive Erhöhung der europäischen Verteidigungsausgaben ursächlich war, auch mit seinem kritischen Blick auf China sei Trump seiner Zeit voraus gewesen.
Und Klaus Römer kommentiert den Personalwechsel an der NATO-Spitze auch nach 19.05 Uhr bei uns im Deutschlandfunk. Mutmaßlich ein weiteres russisches Kriegsverbrechen. Bei einem Angriff auf die südukrainische Stadt Cherson sind ukrainischen Angaben zufolge 7 Menschen getötet worden. Andrea Beer.
Russland habe mit Artillerie angegriffen und die Einschläge hätten die Menschen beim Einkaufen und an einer Bushaltestelle verwundet. Die Stadt Cherson liegt im Süden der Ukraine, am rechten Ufer des Dnipro. Der Fluss ist die Frontlinie und die linke Uferseite hält die russische Armee besetzt, die Cherson seit fast 2 Jahren praktisch täglich beschießt. Auch die Stadt Saporischschja im Südosten wurde erneut von Russland angegriffen. Der Chef der regionalen Militärverwaltung Ivan Fedorov erklärte, Russland habe dabei erneut mehrere Gleitbomben eingesetzt. Ein Mann sei getötet worden, mindestens 6 Menschen wurden verletzt, auch ein 12-jähriges Kind. Zudem seien mehrere Wohnhäuser und eine Industrieanlage beschädigt worden. Präsident Volodymyr Zelensky beglückwünschte unterdessen den neuen NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Die Ukraine werde ihren Weg in eine vollwertige NATO-Mitgliedschaft fortsetzen, schrieb Zelensky online. Ein friedliches, sicheres und stabiles Europa sei nur gemeinsam garantiert.
Andrea Beer. Das Bundesverfassungsgericht hat die Befugnisse des Bundeskriminalamts beim Sammeln und Speichern von Daten eingeschränkt. Die Richterinnen und Richter in Karlsruhe urteilten, einzelne Teile des 2017 reformierten BKA-Gesetzes seien verfassungswidrig. Klaus Hempel.
Geklagt hatte auch Stefanie Dilber. Sie arbeitet hauptberuflich als Lehrerin. Sie ist ein großer Fan des Fußballclubs TSV 1860 München. Ehrenamtlich macht sie Fanarbeit. Sie hat dabei immer wieder auch Kontakt zu gewaltbereiten Fußballfans. Irgendwann wurden persönliche Daten von ihr in einer Datenbank gespeichert, auf die die Polizeibehörden von Bund und Ländern Zugriff haben. Das wollte sie sich nicht gefallen lassen.
Wenn man nicht genau weiß, was passiert mit meinen Daten, wer hat da Zugriff drauf, ist eine unheimliche Unsicherheit.
Mit dem Urteil des Verfassungsgerichts ist sie nun sehr zufrieden.
Ich bin schon tatsächlich erleichtert jetzt, dass da eine Rechtssicherheit eben da ist oder dass eben auch ich jetzt nicht mehr gespeichert werden kann, einfach so. Ich da ein größeres Selbstvertrauen auch habe.
Unter den Klägern und Klägerinnen waren auch Rechtsanwältinnen. Auch sie mussten bisher damit rechnen, dass ihre persönlichen Daten in Polizeidatenbanken landen, wenn sie es beispielsweise berufsbedingt mit Schwerkriminellen oder Terrorverdächtigen zu tun haben. Denn nach dem BKA-Gesetz ist es bisher zulässig, auch die Daten von sogenannten Kontaktpersonen mit aufzunehmen. Nach dem Urteil sind die Vorschriften, die das erlauben, verfassungswidrig. Gerichtspräsident Stefan Habart machte deutlich, dass das Abspeichern von Daten oder die Überwachung von Kontaktpersonen wie beispielsweise Rechtsanwälten nicht so ohne weiteres zulässig sind.
Richten sich heimliche Überwachungsmaßnahmen lediglich gegen Kontaktpersonen aus dem Umfeld der verantwortlichen Person, muss eine spezifische individuelle Nähe der Betroffenen zu der aufzuklärenden Gefahr hinzutreten.
Bei einer weiteren Vorschrift, die das Verfassungsgericht beanstandet hat, geht es um Daten von Beschuldigten, die vom Bundeskriminalamt gespeichert werden. Auf diese Daten haben auch die Polizeibehörden der Länder Zugriff. Auch diese Regelung gehe zu weit, so die Richterinnen und Richter. Konkret geht es dabei um Daten von Beschuldigten, bei denen man davon ausgeht, dass sie in Zukunft straffällig werden könnten. Das Bundesverfassungsgericht kritisiert, dass die Voraussetzungen der Speicherung von Daten nicht streng genug sind. Das Gericht spricht hier von einer Speicherschwelle, die höher angelegt werden müsse. Unterstützt wurden die Kläger vom Verein Gesellschaft für Freiheitsrechte. Deren Rechtsanwalt Bijan Muini machte nach der Urteilsverkündung deutlich, welche Voraussetzung künftig an das Abspeichern von Daten geknüpft ist.
Der andere wichtige Punkt ist, dass Menschen, die einer Straftat nur beschuldigt wurden, aber nie verurteilt wurden, künftig nur dann in Datenbanken gespeichert werden können, auf die alle Polizeibehörden zugreifen können, wenn es eine sogenannte Negativprognose gibt. Also wenn die Polizei begründen kann, dass diese Person gefährlich sein werden.
Außerdem muss künftig geregelt werden, wie lange die Daten von Beschuldigten gespeichert werden dürfen, beziehungsweise wann sie gelöscht werden müssen. Eine solche Regelung gibt es bislang nicht.
Klaus Hempel. Und zum BKA-Urteil können Sie ebenfalls einen Kommentar bei uns hören nach den 19 Uhr Nachrichten. In der vergangenen Woche hat der Deutsche Bundestag das vierte Bürokratieentlastungsgesetz beschlossen. Trotzdem ist die Bürokratielast in Deutschland weiterhin sehr hoch, allerdings durch Maßnahmen der Ampelregierung leicht gesunken. Das hat der Normenkontrollrat in seinem Jahresbericht festgeschrieben. Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio berichtet.
Beim Abbau von Bürokratie und der Digitalisierung der Verwaltung gibt es zwar leichte Fortschritte, aber unter dem Strich ist das Reformtempo zu langsam. Zu diesem Ergebnis kommt der unabhängige sogenannte Nationale Normenkontrollrat, der heute seinen Jahresbericht vorgelegt hat.
Insgesamt kann man sagen, am Gesamtphänomen hat sich wenig geändert. Die bürokratischen Lasten sind wahnsinnig hoch. Deutschland ist und bleibt ein kompliziertes Land, das sich eingemauert hat in einer Vielzahl von Regeln und Verfahren,
erklärte der Vorsitzende des Normenkontrollrats Lutz Göbel bei der Vorstellung des Berichts. Dabei ist die parteiübergreifende Forderung nach einem Abbau von Bürokratie mittlerweile Standard der politischen Debatten. Und es hat sich auch etwas getan. Erst in der letzten Woche hat der Bundestag das sogenannte vierte Bürokratieentlastungspaket beschlossen. Überhaupt hat sich der Aufwuchs von bürokratischen Vorgaben und damit auch von realen Kosten zumindest für den Berichtszeitraum von Juli 2023 bis Juni 2024 verlangsamt. Es gebe also durchaus ein neues Problembewusstsein, stellte Göbel fest.
Das Besondere diesmal: auch die Parlamentarier haben einen gewissen Ehrgeiz entwickelt und viele eigene Vorschläge eingebracht, um das Entlastungsvolumen des BEG IV jetzt doch über die Schwelle von 1 Milliarde Euro pro Jahr zu hieven.
Erstmals wurde seit 2019 laut Normenkontrollrat auch die Wirtschaft wieder entlastet um immerhin 433 Millionen Euro. Das soll sich fortsetzen. Im Paket der Wachstumsinitiative plant die Ampel auch einen weiteren Abbau von Bürokratie. Allerdings fehle hier ein klares Ziel, hieß es heute von den Experten, die wiederum vorschlugen, in den nächsten 4 Jahren die Bürokratiekosten und den Erfüllungsaufwand um 25% zu senken. Die Ersparnis wäre dann pro Jahr 5 Milliarden Euro. Soweit will die Ampel zwar nicht gehen, doch Lob gab es heute auch für den vom Wirtschaftsministerium praktizierten Praxischeck. Dabei wird zusammen mit den Betroffenen geprüft, welche Folgen eine Gesetzgebung haben kann. Die stellvertretende Kontrollratsvorsitzende Sabine Kuhlmann.
Das Beispiel der Supermarktdächer kann hier erwähnt werden, wo es also darum ging, warum sind da nicht eigentlich schon überall PV-Anlagen? Wo ist hier das bürokratische Hindernis oder wo sind Hindernisse überhaupt? Man hat also hier mit Genehmigungsbehörden und Praktikern den Supermarktketten gesprochen und es stellte sich heraus, ex post, dass es gar nicht am Genehmigungsrecht liegt, sondern am Steuerrecht.
Dennoch wünscht sich der Normenkontrollrat insgesamt mehr Ehrgeiz, Mut und Tempo seitens der Politik. Immerhin belaufen sich die jährlichen Bürokratiekosten auf 65 Milliarden Euro. Auch eine verstärkte Digitalisierung der Verwaltung könne bei der Kostenentlastung einen wichtigen Beitrag leisten, hieß es heute. Ein Ansatz dabei, die Mittel in die Schnittstellen der verschiedenen Verwaltungsebenen von Bund, Ländern und Kommunen zu investieren und nicht mehr wie bislang vorrangig in einzelne Software.
Jörg Münchenberg. Der Sächsische Landtag hat heute den CDU-Politiker Alexander Dierks zum Präsidenten gewählt. Die CDU hatte bei der Wahl ihre Position als führende politische Kraft im Freistaat verteidigt. Unser Landeskorrespondent Alexander Moritz berichtet.
Ich eröffne die erste Sitzung des 8. Sächsischen Landtags.
Mit demonstrativer Ruhe leitete Alterspräsident Wolf-Dietrich Rost von der CDU die Sitzung im Plenarsaal in Dresden. Querelen wie vergangene Woche in Thüringen gab es in Sachsen nicht. Im Vorfeld hatten sich die Fraktionen überparteilich auf eine Tagesordnung verständigt. Zum neuen Landtagspräsidenten wurde der CDU-Kandidat Alexander Dierks gewählt. Er erhielt 81% der Stimmen. Nach seiner Wahl warb er für einen fairen Umgang im Landtag.
Wir sind
Mitbewerber. Wir sind bisweilen in harten Debatten auch mal Gegner, aber wir sind niemals Feinde, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Der Sozialpolitiker hatte sich im Vorfeld bei allen Fraktionen persönlich vorgestellt. Trotz seinem bisherigen Amt als CDU-Generalsekretär gilt Dirks als überparteilich anschlussfähig. Seine Wahl war erwartet worden. Bei der Wahl der Landtagsvizepräsidenten jedoch hakte es. Zunächst hatte eine Mehrheit aus CDU, BSW und SPD beschlossen, statt wie bisher 3 nun 4 Vizepräsidenten zu wählen. Damit hatte auch die SPD als viertgrößte Fraktion das Recht, einen Vizepräsidenten vorzuschlagen. Ihr Kandidat Albrecht Pallas fiel allerdings in 2 Wahlgängen durch, wurde erst im 3. Anlauf gewählt. Auch der BSW-Kandidat Jörg Scheibe erreichte die nötige Zustimmung erst im 2. Wahlgang. Auf Anhieb zum Vizepräsidenten gewählt wurde der AfD-Kandidat André Wendt, vermutlich mit Stimmen von CDU und BSW. Deren Fraktionsvorsitzenden gratulierten Wendt zur Wiederwahl, Vertreter von SPD, Grünen und Linken blieben sitzen. Ganz unerwähnt blieb der Eklat in Thüringen auch in Sachsen nicht. Der Grünen-Abgeordnete Valentin Lippmann bezeichnete das Verhalten der Thüringer AfD als versuchten parlamentarischen Putsch.
Aus diesem Grund bringen wir heute einen separaten Änderungsantrag ein, um Klarheit zu schaffen und Zustände wie in Thüringen, in Sachsen von vornherein zukünftig auszuschließen.
Einer entsprechenden Klarstellung in der Geschäftsordnung stimmten, abgesehen von der Linken, alle Parteien zu, auch die AfD. Die erste Sitzung des neuen Sächsischen Landtags war ein Test für die Zusammenarbeit einer möglichen Regierungskoalition aus CDU, BSW und SPD. Man habe die Sitzung konstruktiv gemeinsam vorbereitet, beteuern die parlamentarischen Geschäftsführer der 3 Fraktionen. Doch die Anlaufschwierigkeiten bei der Wahl der Vizepräsidenten machen deutlich, dass sich nicht alle Fraktionsmitglieder an die Absprachen hielten. Über dem möglichen Bündnis hängt außerdem der Streit um einen Corona-Untersuchungsausschuss. Den hat die AfD heute per Antrag auf den Weg gebracht. Das BSW will einen eigenen Antrag stellen, gegen den Wunsch ihrer möglichen Regierungspartner. Was das für eine Regierungsbildung bedeutet, wird sich zeigen. Das nächste Kennenlerngespräch ist erst in 2 Wochen geplant. Der Plan des bisherigen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, vor Weihnachten eine neue Regierung zu bilden, wird damit immer unwahrscheinlicher.
Alexander Moritz. Nach dem Sturm Helene ist die Zahl der Todesopfer im Südosten der USA auf mindestens 130 gestiegen. Claudia Sache.
Tage nachdem der Sturm Helene den Südosten der USA heimgesucht hat, wird das gesamte Ausmaß der Zerstörung erst deutlich. Besonders schlimm ist die Situation rund um die Stadt Asheville im Westen von North Carolina und im angrenzenden Bundesstaat Tennessee. Allein hier sind 40 Menschen gestorben, rund 600 Bewohner werden noch vermisst. Ganze Ortschaften wurden weggeschwemmt. Auf Luftbildern sieht man zersplitterte Häuser und riesige Schutthaufen. Gebäude, Möbel, Autowracks, kaputte Straßen, alles ist von einer dicken Schlammschicht bedeckt.
We prepared for 19 feet was the projection.
Wir waren darauf vorbereitet, dass der Fluss 6 Meter über die Ufer tritt, aber nicht 9.
27 feet is just a difference,
sagt Josh Copus, Bewohner der Ortschaft Marshall in North Carolina, im Interview mit der Washington Post. Da hunderte Straßen unpassierbar sind, werden Hilfsgüter mit Mulis und Flugzeugen herangeschafft. Unterdessen wird der Sturm Helene immer mehr zum Wahlkampfthema. Morgen wird US-Präsident Biden nach North Carolina reisen, um sich aus der Luft ein Bild vom Ausmaß der Zerstörung zu machen und mit Katastrophenhelfern zu sprechen. Sein republikanischer Kontrahent Trump hatte bereits gestern die Stadt Valdosta im Bundesstaat Georgia besucht. Auch dort hat der Sturm viele Häuser und Geschäfte zerstört. Hunderttausende sind nicht nur ohne Strom, sondern auch ohne Handynetz, Wasser, Lebensmittel und Benzin. Ex-Präsident Trump nutzte die Gelegenheit, Wahlkampf zu machen und der Biden-Regierung unzureichende Hilfe vorzuwerfen. Der Gouverneur macht einen guten Job, aber die Bundesregierung reagiert nicht. Sie können den Präsident telefonisch nicht erreichen. Und auch die Vizepräsidentin macht irgendwo Wahlkampf und sucht nach Geld. US-Präsident Biden reagierte prompt. Als ein Journalist ihn mit Trumps Vorwürfen konfrontierte, sagte Biden erbost, Trump lüge.
Let me get this straight. He's lying.
Auch der Gouverneur hat gesagt, dass er lügt. Mir ist es egal, was er über mich sagt, aber ich bin ärgerlich darüber, was Trump den Leuten sagt, die Hilfe brauchen. Der US-Präsident sagte den Opfern umfassende Hilfen zu. Das Land unterstütze sie und die Biden-Harris-Regierung sei da, bis der Job erledigt sei.
Your nation has your back and the Biden-Harris-Administration will be there until the job is done.
Zurück in die zerstörte Ortschaft Marshall in North Carolina. Hier sind die Aufräumarbeiten bereits im vollen Gange. Bewohner wie Josh Copus jedoch sind unter Schock.
I'm an extremely optimistic human being to a fault.
Ich bin eine extrem optimistische Person, aber das hat mich im Kern erschüttert.
It's gonna take months, years to come back from this.
Es wird Monate, wenn nicht Jahre dauern, bis wir uns hiervon erholt haben.
Claudia Sarre, die Informationen am Abend mit Christoph Heinemann. Weitere Berichte ab 23.10 Uhr. Das war der Tag. Und in unserem Podcast Deutschlandfunk, der Tag. Der Technik, der Redaktion und Ihnen. Danke.